ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Für die Gesundheit war es kein guter Tag heute. Die Luftqualität ist gerade ziemlich niedrig in der Region. Da werden Erinnerungen an die 80er Jahre wach. Stichwort Smogalarm. So etwa berichtete damals die SFB-Abendschau im Dezember 1981.
Heute Morgen auf der Plattform des Funkturms. Vergeblicher Kameraversuch einer Panoramaübersicht von Berlin. Die Dunstglocke hängt weiter über der Stadt. Der Blick in eine von Staubpartikelchen geschwängerte Luft drückt aufs Gemüt, deprimiert, führt zu subjektiven Unwohlseinserscheinungen.
Und objektiv drohten Fahrverbote, um die Smogbelastung zu verringern. Heute ist die Verschmutzung allerdings deutlich geringer als vor 40 Jahren. Ungefährlich ist sie jedoch nicht. Die Deutsche Umwelthilfe geht davon aus, dass in Berlin und Brandenburg jährlich Tausende an den Folgen sterben. RBB24-Reporter Kaveh Koroshi berichtet.
In Berlin und Brandenburg zeigen die meisten Messstationen des Umweltbundesamts gerade rot an. Rot bedeutet, die Luftqualität ist schlecht, weil die Schadstoffkonzentration hoch ist. Körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien, empfiehlt das Umweltbundesamt, sollen vermieden werden. Und empfindliche Menschen können gesundheitliche Auswirkungen zu spüren bekommen. Meteorologe Stefan Laps vom ARD-Wetterkompetenzzentrum erklärt.
Wir haben momentan Hochdruckeinfluss bei uns. Der Wind ist spürbar, aber trotzdem haben wir schlechte Feinstaubwerte. Das hängt damit zusammen, dass bei einem Hochdruckgebiet, gerade auch in den Wintermonaten, sich die Luftmassen vertikal, also mit der Höhe, nicht wirklich austauschen. Das bedeutet einfach, dass dann bei uns am Boden teilweise eben die schlechte Luft eben mit den hohen Feinstaubwerten mehr oder weniger wie eine Glocke liegen bleibt, sich da gar nicht so viel tut, obwohl es windig ist.
Theoretisch kann man sich gegen den Feinstaub auch schützen, etwa mit einer FFP2-Maske oder indem man stark befahrene Straßen vermeidet. Doch das ist nicht jedem möglich und senkt die Lebensqualität. Dabei sind die Folgen der Luftverschmutzung ernst, zum Beispiel Herz- und Atemwegserkrankungen. Die Deutsche Umwelthilfe geht von mehr als 3.500 Toten aufgrund von Feinstaub und weiteren gut 1.400 Toten durch die Stickstoffdioxidbelastung allein in Berlin aus. Robin Kulpa, stellvertretender Leiter des Bereichs Verkehr und Luftreinhaltung der Deutschen Umwelthilfe.
Die Luftqualität führt nicht dazu, dass man tot umfällt, sondern Luftqualität verursacht Krankheiten. Diese Krankheiten führen dann dazu, dass man eingeschränkt ist und dann auch die Lebenserwartung sinkt. Dabei ist Luftqualität ein Faktor von vielen und die genauen Zahlen werden in sehr umfangreichen epidemiologischen Studien berechnet.
Nicht nur Großstädte sind betroffen. 2022 sind nach Daten der Europäischen Umweltagentur fast 600 Menschen in Brandenburg an den Folgen von Stickstoffdioxid gestorben. Cottbus ist demnach am stärksten betroffen. An der Feinstaubbelastung sind demnach sogar mehr als 2300 Menschen in Brandenburg gestorben. Hier war Frankfurt an der Oder am stärksten betroffen. Robin Kulpa von der Deutschen Umwelthilfe mahnt deshalb:
Wir müssen aufhören, so viele fossile Kraftstoffe zu verbrennen, vor allem auch Biomasse und Holz. Wenn Menschen bei kaltem Wetter ihren Kamin anwerfen, dann steigt die Feinstaubbelastung ins Bodenlose. Das heißt, hier braucht man funktionierende Abscheider, Filteranlagen, die den Feinstaub wieder rausholen und am besten andere Heizsysteme, die diese Schadstoffe nicht produzieren. Beim Verkehr brauchen wir weniger Autos, mehr Rad- und Fußverkehr, mehr Bus und Bahn. Und die Autos, die in unseren Städten unterwegs sind, müssen dann langsamer unterwegs sein, beispielsweise mit Tempo 30 innerorts.
Die Berliner Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Sie hatte kürzlich angekündigt, bestimmte Tempo 30-Zonen aufheben zu wollen. Die Luftqualität sei dort inzwischen in Ordnung.
RBB24-Reporter Kaveh Koroshi informierte. Und eine gute Nachricht dazu kommt von den Meteorologen. Die Luftqualität dürfte in den nächsten Tagen deutlich besser werden.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodka. Morgens 9:30 in Tegel vor Robert Sternitschuks Spielzeugladen Kindertraum warten schon die ersten Kundinnen und Kunden.
Guten Morgen.
Ja, ein bisschen gedulden müsst ihr euch noch.
Um 10 wie immer. Ne?
Nicht nur das Geschäft heißt so, sondern Robert Stanitschuk hat sich hier tatsächlich einen Kindertraum erfüllt, mit viel Mut und Risikobereitschaft. Noch Ende letzten Jahres stand der Laden vor dem Aus. Die alten Betreiber fanden einfach keinen Nachfolger. Als Robert Stanitschuk davon erfuhr, musste er nicht lange überlegen. Er holte sich das Okay seiner Familie, kündigte seinen Job als Erzieher und übernahm das Traditionsgeschäft. Sein Konzept zum Start: den Kunden weiter vertrauen. Bieten.
Das ist tatsächlich das Sortiment vom Vorgänger, habe ich so übernommen. Wenn jemand 26 Jahre einen Spielzeugladen betreibt, dann kann man nur davon lernen. Und ja, meine eigenen Akzente werden dann langsam einfließen. Ja.
Ob die Rechnung aufgeht, muss ich erst noch zeigen. Der Andrang heute, auch von erwachsenen Kunden, ist zu erklären. Es gibt neue Pokémon-Karten.
So, endlich hat sich das Warten gelohnt, wa? Eine Top-Trainerbox. Genau. Die ist es? Die der hintere? Es.
Nee, die
hier, wa? Ja, sehr geil, sehr geil.
Den ein oder anderen Kunden heute kennt Robert Stanitschuk schon beim Namen. Denn das Pokémon-Universum erschließt sich zwar nicht jedem, aber wen es einmal gepackt hat, den lässt es offensichtlich nicht wieder los. Auch Kundin Marie hat heute wegen der Karten schon früh auf der Matte gestanden.
Ich sammle die Karten, seit ich 6 bin. Ich habe damit irgendwie früher angefangen und das sind jetzt inzwischen seit 17 Jahren, was so ein kleines bisschen beunruhigend ist, wenn man drüber nachdenkt, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß nicht, also die Faszination ist eigentlich nie wirklich weggegangen.
Ein Gefühl, das auch Robert Stanitschuk nur zu gut kennt. Schon als Kind war genau dieser Laden hier sein Sehnsuchtsort. Während er einen kleinen gelben Spielzeugbus aus dem Regal nimmt, scheint er immer noch erstaunt darüber zu sein, dass er jetzt der Chef hier ist.
Mein erster Kunde, als ich den Laden aufgemacht habe, war ein 91-jähriger Mann. Der hat mir erzählt, er ist um 7.30 Uhr im Bus gestiegen, damit er pünktlich um 10 Uhr, ich hatte auch pünktlich um 10 Uhr auf, da hat er mich gleich gelobt. 10 ist 10, sagt er. Hat sich hier in den Bus genommen, wusste genau, was ist. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er diesen Bus genommen hat. Und er meinte, ja, Weihnachten war ich zu geizig, aber jetzt habe ich gesagt, jetzt gönne ich es mir. Und ist dann gegangen, also mit 91. Und ich glaube, solche Begegnungen finde ich hier super faszinierend und auch tatsächlich auch sehr häufig.
Etwas von der persönlichen Zugewandtheit zurückzugeben, die der Reinickendorfer selbst erfährt in anderen kleinen inhabergeführten Geschäften, das treibt ihn an. Und natürlich, dass auch er immer noch gerne spielt.
Man hat halt hier die Möglichkeit, eine kleine Zeitreise zu machen. Ob ich hier oben rauf drücke, ja, und The Master of the Universe. Das sind Momente, die werde ich niemals vergessen, als Kind. Ja, und jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen älter, habe selber Kinder. Und ich hoffe, dass jeder, der hier reinkommt, so einen Moment erleben kann.
Die Chancen dafür stehen gut. Viel besser jedenfalls als beim Kauf im Internet, findet Kundin Marie.
Das finde ich auch echt super schön, weil man sich auch einfach besser aufgehoben fühlt. Für mich jetzt auch was Sentimentales, weil ich in dem Laden halt auch bin, seit ich 6 bin. Dementsprechend ist das irgendwie alles gleich geblieben. Und man stößt halt nie auf schlechte Laune, man stößt halt auch auf immer auf Leute, die da auch hinterstehen. Das, finde ich, macht sehr viel aus.
Robert Stanitschuk bereut den Schritt bisher nicht, seinen Erzieherjob gegen das Risiko Selbstständigkeit eingetauscht zu haben.
Ich kann es nur wie Gandhi sagen, ja. Glück ist, wenn Gedanken und Handeln im Einklang sind. Und es wirkt nicht wie Arbeit. Ja, es ist ein bisschen Glück schenken sozusagen.
Seit 80 Jahren nun gibt es den Kindertraum schon in Tegel. Robert Stanitschuks Vision: die 100 voll machen.
Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg verurteilt die Attacken auf Wahlkämpfende. Im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses bedauerte sie die zunehmend tätlichen Angriffe. Betroffen seien Aktivisten aller Parteien, berichtet Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Schon mehr als 250 Straftaten in diesem Wahlkampf, 533 Fälle von Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger in Berlin im vergangenen Jahr. Vermutlich waren es noch viel mehr, glaubt CDU-Justizsenatorin Felor Badenberg.
Ich persönlich kenne in meinem privaten Umfeld so viele Leute, die in der Tat immer wieder angegangen worden sind, die aber keine Anzeige erstattet haben.
Am Freitag beantragt Berlin im Bundesrat, dass in Zukunft unter anderem auch freiwillige Wahlhelfer unter besonderem Schutz stehen und dass zum Beispiel auch Anspucken als Körperverletzung geahndet werden kann. Angriffe auf Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen, nicht hinnehmbar. Darüber herrscht im Ausschuss Einigkeit.
Was wir uns allerdings etwas fragen, ist, ob Strafverschärfung da das richtige Mittel ist,
warnte die grüne Abgeordnete Petra van Drey ein und bezweifelte die abschreckende Wirkung härterer Strafen. Der SPD-Abgeordnete Florian Dörstelmann betonte, es gebe ja schon eine Menge Strafvorschriften. Er will Zahlen sehen, wie sie umgesetzt werden.
Wir müssen uns überlegen, ob die Anwendung der bisher vorhandenen Instrumente in der Justiz adäquat waren.
Härtere Strafen könnten gerade Gelegenheitstätern Grenzen aufzeigen, hieß es aus der CDU. Wobei, oft gehe es nicht um Impulshandlungen, meinte der christdemokratische Abgeordnete Sven Rissmann mit Blick auf viele zerstörte Plakate.
Es werden ganze Straßenzüge organisiert, abgeräumt und beschädigt. Da steckt enorme kriminelle Energie hinter.
Noch anderthalb Wochen, dann ist der Straßenwahlkampf vorbei. Die Plakate werden abgehängt und dann wird die Lage hoffentlich ruhiger.
Aus dem Berliner Abgeordnetenhaus informierte Sabine Müller. 80 Millionen Euro kostet die schwimmende Solaranlage auf dem Cottbuser Ostsee. Sie soll 8000 Haushalten Strom liefern. Doch das Prestigeobjekt des Energiekonzerns LEAG hat ein Problem. Von Stürmen und Wellen reißen Solarmodule aus der Halterung. RBB24-Reporter Daniel Masto ist dem nachgegangen.
Etliche Solarmodule sind verrutscht, schwimmen auf dem Cottbuser Ostsee oder sind auf den Grund versunken. Einige der losgelösten Schwimmkörper sind mittlerweile aus dem Wasser geholt worden. Harald Grober ist der Bürgermeister der Ostsee-Anrainergemeinde Teichland. Er war von Anfang an gegen die schwimmende Solaranlage.
Ich kann nur sagen, wir hatten noch keinen Kyrill gehabt, der so eine Anlage zerstören könnte. Wir hatten noch keinen Eisgang gehabt. Und mit Verlaub, ich glaube, man kann es besser. Ich würde mich freuen, wenn man sich zum Rückbau entschließt. Man kann die Anlage, man muss sie ja nicht wegschmeißen, dann stellt man sie irgendwo an Land hin und da wird es doch sicherlich funktionieren.
Die Probleme mit der PV-Anlage waren gestern Abend Thema im Wirtschaftsausschuss der Stadt Cottbus. Der Chef der LEAG erneuerbaren Sparte, Dominik Gilio, war eingeladen. Ihm zufolge sei vor allem ein Sturmereignis Ursache für die Schäden an der Anlage.
Wir haben die größte Solaranlage Deutschlands auf einem See gebaut. Da gibt es Naturgewalten und insofern haben wir da jetzt mit dem Schaden leider zu tun. In Bezug auf die Gesamtanlage ist das ein einstelliger Prozentbereich, der da defekt ist.
Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie als Aufsichtsbehörde fordert, dass die Verantwortlichen, sprich die Stadt Cottbus und die LEAG, schnellstens handeln. Präsident Sebastian Fritze.
Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, weil der nächste Wind kommt bestimmt. Und der Erosionsprozess an dieser PV-Anlage wird sich in Abhängigkeit von Wind und Eis wird sich fortsetzen.
Die Stadt Cottbus als Genehmigungsbehörde schiebt die Schuld von sich. Beauftragte Statiker hätten das Bauwerk abgenommen, heißt es. Die LEAG hat inzwischen mit der Reparatur der Anlage begonnen, sagt Dominik Gilio.
Das heißt, wir haben die Unterkonstruktion der Anlage verstärkt, sodass der Schaden sich nicht weiter ausbreitet. Der zweite Schritt ist die Bergung der defekten Teile. Und der dritte Schritt wird dann sein, dass wir einen Wellenbrecher installieren, um weitere Schäden in Zukunft zu vermeiden.
Trotz des Rückschlags steht für die LEAG fest, die schwimmende Solaranlage auf dem Cottbuser Ostsee soll nicht abgebaut werden.
Daniel Mastor über die Probleme der schwimmenden Solaranlage auf dem Cottbuser Ostsee. Mordprozess vor dem Berliner Landgericht. Es wird weiter ein mutmaßlicher Femizid verhandelt. Angeklagt ist der vom Opfer geschiedene Ehemann. Er soll die 36-Jährige im August vor ihrer geheimen Schutzwohnung in Zehlendorf mit mehreren Messerstichen ermordet haben. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling über die Zeugenaussagen heute.
Sie hat eigentlich nur versucht, vor ihm abzuhauen, sagt die 33-jährige Nichte der Getöteten über die jahrelange Auseinandersetzung zwischen dem wegen Mordes angeklagten Ehemann und Nurhan B. 2020 hatte sie sich getrennt von dem Angeklagten, 2022 gab es die offizielle Scheidung. Sie war naiv in der Hoffnung, dass er sie in Ruhe lässt, so die Nichte der Getöteten heute als Zeugin vor Gericht. Eine 50-jährige Anwohnerin hat am Tatabend auf der Straße vor der Zehlendorfer Wohnung des Opfers noch versucht, Nurhan B. zu retten, vor ihrem Ex-Mann. Inga M. berichtete als Zeugin.
Er hat sie ständig beschimpft, hat sie zu Boden geworfen und dann ist sie wieder aufgestanden. Sie hat mich gesehen, auf mich zugerannt. Dann bin ich in ihre Richtung gerannt. Ich habe ein Messer in der Hand von dem Mann gesehen und dann hat er sie zu Boden geworfen, hat dreimal gestochen.
Die Nachbarin hatte sich danach vergeblich schützend über das Opfer geworfen, um die Mutter von vier Kindern zu retten. Von den drei hinzueilenden Männern habe sich später einer bei ihr entschuldigt, dass er bei der Tat nur zugesehen habe. Mehrfach hat es im Vorfeld Urteile gegen den angeklagten Ex-Mann der Getöteten gegeben. Im Mai 2022 wurde er wegen mehrfacher Bedrohung und zwei Körperverletzungen zu einer Geldstrafe verurteilt. Im November desselben Jahres unter anderem, weil er sich Nurhan B. genähert hatte und ihr inzwischen mehrfach mit dem Tod gedroht hatte. Auch die eigentlich geheime Schutzwohnung in Zehlendorf, wo Nurhan B. mit den Kindern seit 2 Jahren lebte, schützte die 36-Jährige nicht. Unter anderem Nebenklageanwalt Roland Weber vertritt die Familie der Getöteten.
Ich bin der Auffassung, dass Täter dieser Art sehr viel früher, sehr viel deutlichere Ansagen von der Justiz benötigen. Wenn hier nicht über Jahre hinweg eine Geldstrafe nach der anderen verhangen würde, sondern eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Tätertyp geschehen wäre und hier vorzeitig Bewährungsstrafen oder gar dann zu vollziehende Haftstrafen verhängt worden wären, diese Tat möglicherweise hätte verhindert werden können.
Die Nichte Nurhan B. sagt in ihrer Aussage heute im Prozess, sie hatte ihm gezeigt, sie ist stärker als er, das habe der Angeklagte nicht ertragen. Ende des Monats soll das Urteil gesprochen werden.
Und zwar im Landgericht Berlin. Von dort berichtete Ulf Morling. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.